Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir haben den ersten Conference-Finalisten in der NBA. In der Eastern Conference gab es einen Sweep, darüber müssen wir sprechen. Und das tue ich jetzt mit dem Moderator unseres NBA-Talks Triple-Double mit Felix Amrain. Hallo Felix.
Hallo Andreas.
Die Cavaliers sind nicht mehr so gut, haben sie gesagt. Die Toronto Raptors haben eine große Chance dieses Jahr, haben sie gesagt. Wenn sie eine Chance haben wollen, dann dieses Jahr, haben sie gesagt. Das können wir alles in die Tonne kloppen. Die Cleveland Cavaliers ziehen mit einem Sweep, mit einem 4-0 über die Toronto Raptors in die Conference Finals ein. Und wir können alles zu Grabe tragen, was wir gesagt haben über diese Serie und über die Cleveland Cavaliers und vielleicht dann auch, dass der Begleitchor von LeBron James dann zu schwach ist, oder?
Ja, also zumindest was es diese Serie anbelangt, können wir auf jeden Fall uns alle mal gehörig an die eigene Nase fassen, denn da lagen wir alle falsch und zwar ganz deutlich. Toronto scheint regelrecht, in Cleveland einen Angstgegner zu haben, ein Trauma zu haben, man weiß nicht, wie man das formulieren soll. Es ist jetzt auch nicht so, dass sie da Ehrenrettung und dann zumindest im 1-3 nochmal relativ nah waren in diesem Spiel. Sie haben mit 128-93 verloren, also richtig, richtig krachend, haben auch in der Garbage Time hinten raus nochmal ordentlich Punkte drauf bekommen und das ist schon heftig. Nachdem sie letztes Jahr 4-0 gesweept wurden, nachdem sie im Jahr davor 4-2 gegen Cleveland unterlagen, jetzt dieses Jahr wieder der Sweep und sie wissen einfach nicht, was sie gegen Cleveland und LeBron James anfangen sollen, anstellen sollen. Und das wirklich Erschreckende ist, dass heute Nacht LeBron James gar kein überragendes Spiel in der Art und Weise, wie wir es in der ersten Runde und auch in den ersten Partien dieser Serie gesehen haben, machen musste, sondern dass er ja durchaus eben auch mit seinen Mitspielern, mit seinem Begleitchor, wie du es genannt hast, gut harmonierte und letzten Endes ja so dann den Raptors es unmöglich gemacht hat, da auch irgendwie nur einen Blumentopf zu gewinnen. Das war ja tatsächlich erschreckend aus Sicht der Toronto Raptors. Insgesamt war es einfach so, dass gerade zum Beispiel Kevin Love, aber auch eben Kyle Korver, George Hill, dass die allesamt wirklich gut gespielt haben, gerade in den ersten 24 Minuten. Da haben eben ja zum Beispiel Hill, Korver, Smith zusammen nur 3 von 18 Würfen daneben geworfen und so hast du dann als Toronto keine Chance. Und es zieht sich durch die ganze Serie, dass sie einfach die Defense nicht ans Laufen kriegen. Dabei waren sie in der Regular Season so gut darin. Heute Nacht dann über 60% in der ersten Hälfte an Würfen zugelassen. Am Ende fast 60% übers komplette Spiel. Und da musst du dir in Toronto eigentlich mal irgendwie die Frage stellen, wie das sein kann. Natürlich hat Cleveland LeBron James. Natürlich sind die anderen darum alle nicht blind. Aber trotzdem kann es nicht sein, dass du 60% in 2 Spielen zulässt. Denn in Spiel 2, da hatten sie genau wie heute Nacht schon 59,5% getroffen, die Cavaliers.
Also worüber müssen wir denn sprechen, dass die Toronto Raptors hier diese Serie nicht gewinnen konnten? Ist es dann auch am Ende, dass sich Leute wie Kyle Lowry dann wirklich versteckt haben, beziehungsweise überhaupt nicht diese Serie an sich reißen konnten? Ist es das, dass DeMar DeRozan einfach nicht gut genug ist dann für die Cleveland Cavaliers? Worüber müssen wir reden?
Ich glaube, es sind verschiedene Punkte. Also, dass jetzt gerade heute Nacht der Backcourt aus Lowry und DeRozan wirklich komplett abgetaucht ist, das ist da irgendwie bezeichnend für diese Serie. Und die beiden sind ja tatsächlich jetzt schon eine ganze Weile da. Ich glaube, vor 2 Jahren DeRozan ja die Serie verpasst hat, ändert nichts daran. Also Kyle Lowry heute Nacht 5 Punkte, 10 Assists, bei keinem Turnover immerhin, aber eben ganz schwacher Wurfauswahl und auch ganz schwacher Wurfquote. Sicherlich überhaupt nicht der Spieler, den man kennt. Warum er dann letzten Endes heute Nacht wirklich so schlecht performt hat, vermag ich nicht zu sagen. DeMar DeRozan auch wirklich ein Schatten seiner selbst. Da sind immer wieder defensive Probleme da. Das ist ja kein Geheimnis, dass der Shooting Guard der Raptors defensiv überhaupt nicht zur Elite der NBA gehört, sondern dass man den versucht irgendwie so ein bisschen zu verstecken. Aber dass es dann auch offensiv überhaupt nicht läuft, das ist dann natürlich schon irgendwo ein Knackpunkt. Da muss ich Toronto irgendwie, oder muss ich vor allen Dingen DeMar DeRozan fragen, wie das passieren kann, dass er heute Nacht 11 Würfe nimmt und dann nur 13 Punkte macht. Insgesamt das Offensivkonzept ja eigentlich ein so gutes gewesen in der Regular Season und heute Nacht oder in dieser kompletten Serie sind sie immer wieder in alte Muster zurückverfallen, auch weil sie es einfach eben nicht geschafft haben, dann vielleicht das Selbstvertrauen zu haben, so lange zu spielen, bis der offene Wurf da ist, bis sie den Dreier nehmen können. Und wie gesagt, ganz großer Faktor natürlich auch die Defense. Ich hatte es, glaube ich, nach Spiel 3-mal angesprochen, dass sich da Dwayne Casey auch einfach vercoacht hat, meiner Meinung nach, dass sie die falschen Entscheidungen getroffen haben. Auch heute kann man sicherlich wieder darüber reden, ob das der richtige Weg war, den sie gegangen sind. Sie haben wieder nur mit einem Big Man gespielt. Das war heute Nacht nicht Jonas Valanciunas, sondern eben Serge Ibaka, den sie dann reingeworfen haben. Dann muss der irgendwie da alleine die Zone verteidigen. LeBron James und die Cleveland Cavaliers können immer wieder da reinziehen. Gerade im ersten Viertel haben sie da gemacht, was sie wollten, haben Katz und Maus mit den Raptors gespielt. Und ja, Valanciunas dann von der Bank kommt, zwar ganz gut, aber dann auch wieder eine seltsame Rotation phasenweise. Ich weiß es nicht. Was muss da anders werden? Ja, gefühlt alles, zumindest wenn es gegen Cleveland geht. Es ist vielleicht einfach so, dass ihnen ein absoluter Elite-Verteidiger fehlt. Oder das ist ziemlich sicher so, dass ihnen ein absoluter Elite-Verteidiger fehlt. Mit Anunoby haben sie genau einen Spieler, der auf wirklich höchstem Niveau, also Spieler wie LeBron James, verteidigen kann. Und der gute Mann, ja, der ist halt Anfang 20, der ist ein Rookie, also wenn darauf deine Hoffnungen ruhen, den besten Basketballer der Welt zu verteidigen, dann sagt das natürlich auch viel darüber aus. Und ja, letzten Endes ist es halt so, dass Zahlen mitunter doch lügen können, dass die Toronto Raptors eben einfach nicht das beste Team des Ostens sind, auch nach der Regular Season vielleicht nicht waren. Und dass diese Stärke der Bank, die sich in den Playoffs dann aber nicht so widerspiegeln konnte, vielleicht den Gesamteindruck der Stärke der Toronto Raptors einfach gedrückt hat oder ja, darüber hinweggetäuscht hat, wie gut die Toronto Raptors denn sind oder eben auch nicht sind.
Und war das kompletteste Spiel der Cleveland Cavaliers bislang? Ich meine, sie rollen sich ja, so hat man ein bisschen das Gefühl, für die Conference Finals jetzt ein. Ob es jetzt Boston oder Philadelphia ist, ist ja egal. Die Cleveland Cavaliers werden die Favoriten sein. Aber war das kompletteste Spiel der Cavaliers in diesen Playoffs bislang?
Offensiv auf jeden Fall. Also zumindest ist es meine Meinung, heute Nacht wirklich alle fünf Starter im zweistelligen Punktbereich. Und zwar ganz klar, George Hill mit 12 Punkten noch derjenige, der am wenigsten gescored hat. Ansonsten ja viel da, sehr, sehr viel. Ich hatte es angesprochen, fast 60% insgesamt aus dem Feld. 46 aus der Distanz. Kyle Korver trifft 4 von 5 Dreiern. Da kannst du ja dann irgendwie überhaupt nicht mehr dran rummäkeln. Shai Smith trifft 3 von 3. Und ja, Kevin Love scheint endlich zu seiner Form gefunden zu haben. Heute Nacht dann plus 31 im Boxscore stehen gehabt, damit das beste Plus-Minus-Rating aller Spieler. Und LeBron James macht halt LeBron James-Dinge. 29 Punkte, 11 Assists, 1 Block, 2 Steals, 8 Rebounds. Also ja, von der Qualität des Offensivspiels war es auf jeden Fall die beste und die ansprechendste Leistung, die sie als Mannschaft heute gezeigt haben. Auch weil sie eben alle ans Laufen bekamen. Nicht weil ja LeBron James, vielleicht noch so ein bisschen Kevin Love und dann irgendeiner noch getroffen hat. Nein, sondern eben weil einfach alle getroffen haben, zumindest in der Starting Five. Und insofern, ja, war es wahrscheinlich das kompletteste Spiel. Defensiv, ja, kann man da vielleicht gar keine so richtige Aussage treffen, denn da waren die Raptors einfach schwach, trafen keine 30% aus der Distanz. 45 aus dem Feld insgesamt sind noch ganz okay, aber sie wurden halt auch nicht gefordert. Sie wurden, wie gesagt, ich hatte es ja gerade schon angesprochen, weder von Laurie noch von DeRozan wirklich gefordert. Auch Fred VanVleet konnte ja von der Bank kommt nicht den Impuls setzen. Jonas Valanciunas war am Ende bester Scorer mit 18 Punkten in 16 Minuten, aber da kam eben auch einiges in der Garbage Time nochmal dazu. Insofern, ja, defensiv muss man gucken, wo sie da jetzt stehen. Das ist das eigentliche Problem ja der Cavaliers, muss man einfach so sagen. Aber offensiv ist es in dieser Serie sehr ansprechend gewesen und heute Nacht erst recht.
Die Cleveland Cavaliers ziehen also ins Conference-Finale der Eastern Conference ein und warten jetzt auf ihren Gegner. Und da müssen sie noch ein bisschen länger warten, weil die Philadelphia 76ers haben den Sweep vermieden. Sie gewinnen in eigener Halle mit 103-92. Sehen wir da am Ende des Tunnels eventuell sogar einen Hoffnungsschimmer aufflackern?
Uff, angesichts dessen, wie heimstark sich die Boston Celtics bisher präsentiert haben, ist es vielleicht nicht mehr als aufflackern. Aber es war schon gut, was ja letzten Endes die 76ers heute Nacht gespielt haben. Es war allerdings auch ja so, dass sie davon profitierten, dass den Celtics eben heute Nacht so ein bisschen der Offensivmotor stotterte. Denn das war es ja, was in den ersten drei Spielen wirklich herausragend lief, dass da die Würfe fielen, als gäbe es keinen Morgen, dass vor allen Dingen die jungen Spieler auch allesamt dann ihre Leistung brachten und das ging heute Nacht einfach nicht so sehr. Also das Spiel war eigentlich, ja, am Anfang so ein bisschen nach dem Gusto schon der Boston Celtics. War sehr, sehr langsam. Es wurde sehr gut verteidigt, sehr intensiv verteidigt auf beiden Seiten, was dann dazu führte, dass nach den ersten 12 Minuten lediglich 22-21 stand aus Sicht der Boston Celtics, weil eben die Wurfquoten einfach schlecht waren, weil die Zone von beiden Seiten regelrecht zugemauert wurde und folglich ja, dann die Spieler größtenteils, insbesondere natürlich die der Philadelphia 76ers, die ja immer wieder den Abschluss in der Zone suchen, wenn sie den Dreier nicht treffen. Und das war in dieser Serie bislang eben der Fall. Ja, womit dann eben die 76ers größere Probleme hatten. Es ging dann im zweiten Durchgang ein bisschen anders weiter, was daran lag, dass Boston riesengroße Probleme bekam, und zwar gefühlt auf, ja, in allen Facetten des Spiels. Zum einen hatten die Schiedsrichter eine sehr, sehr kurze Leine, pfiffen sehr streng, und damit kamen die Boston Celtics irgendwie überhaupt nicht klar. Hatten dann gleich mehrere Spieler, die im Verlauf des zweiten Viertels bereits ihr drittes Foul kassierte. Jason Tatum, Marcus Morris, Marcus Smart, alle bereits ja noch im Laufe der ersten 24 Minuten mit dem dritten Foul. Und ja, außerdem verstand es Boston überhaupt nicht gut, auf den Ball aufzupassen in diesem Zeitraum. Und so war es dann auch völlig egal, dass die 76ers im zweiten Durchgang offensiv eigentlich wieder nicht stattfanden. Am Ende haben sie das Viertel mit 5 Punkten Unterschied gewonnen, weil eben die Boston Celtics ihnen die Punkte wirklich auf dem Silbertablett präsentierten. Boston seinerseits eben auch wieder so ein bisschen Probleme mit dem Wurf hatte. Und so, ja, konnten dann die 76ers eben die Führung übernehmen. Hinten raus, gerade im zweiten Viertel wurde es dann, im zweiten Durchgang, Entschuldigung, wurde es dann noch ein bisschen deutlicher, was auch daran lag, dass eben Philadelphia die Zone dann irgendwann so ein Stück weit dominieren konnte, insbesondere beim Rebound. 16 Offensiv-Rebounds sprechen da eine deutliche Sprache. Das ist vor allen Dingen Dario Saric und Joel Embiid zu verdanken. Und ich hatte es angesprochen, bei den Boston Celtics, da wollte der Wurf einfach nicht so richtig fallen. Und deswegen hatten sie da ihre Liebe, Mühe und Not. Am Ende stehen 31 verwandelte Treffer für die Celtics zu Buche bei 75 Versuchen. Die 76ers ihrerseits hatten nur 7 mehr getroffen, aber, und auch da lag eben ein Problem, ich hatte es angesprochen, Turnover, Offensiv-Rebounds, sie hatten eben fast 20 Versuche mehr, 94 an der Zahl, und das hat ihnen im zweiten und im dritten Viertel vor allen Dingen den Hintern gerettet und damit letzten Endes dann den Sieg beschert.
Ist es das, ist es Oldschool East Coast Basketball gewesen in der letzten Nacht? Also so mit harter, ja, Verteidigung?
Kann man so sagen.
Beziehungsweise dem, was Oldschool, ja, East Coast Basketball am nächsten kommt.
Ja, das kann man, glaube ich, durchaus so sagen. Sie haben das schon geschickt gemacht. Die 76ers haben ja dann auch Robert Covington aus der Starting Five genommen, haben TJ McConnell dafür gebracht. Damit nehmen sie im Prinzip einen guten Dreierschützen raus, bringen jemanden, der ja jetzt nicht unbedingt als Dreierschütze verschrien ist, aber jemand, der eben aggressiv, giftig verteidigen kann, der vielleicht auch den ein oder anderen Midrange-Jumper nimmt. Also all das, was eigentlich ja nicht mehr so das ist, was man von einem Guard unbedingt erwartet. Auf der anderen Seite, TJ McCollum überhaupt, muss man sagen, ein genialer Schachzug von Brett Brown, denn er nahm Ben Simmons ganz, ganz viel Ballverteilung ab und ließ dem damit ja Luft für andere Dinge, sorgte dann auch dafür, dass die 76ers jedem ihrer Starter mindestens 10 Wurfversuche gönnten und ja, so eine letzten Endes sehr ausgeglichene Leistung zustande kam. Beim Boston Celtics, ja, da war es natürlich, ich hatte es angesprochen, einmal mehr schon sehr, sehr defensiv geprägt. Sie nahmen relativ viele Dreier, fast die Hälfte ihrer Würfe waren am Ende 3-Punkt-Würfe, aber die fielen eben nicht, und dadurch hat dieses Spiel schon so ein bisschen was von Oldschool-Ostküsten-Basketball. Ob das jetzt dann sich in den nächsten Partien so fortsetzen wird, das wage ich mal zu bezweifeln. Beide suchen ja nach wie vor den 3-Punkt-Wurf. Er will halt insbesondere auf Seiten der 76ers so überhaupt nicht fallen. J.J. Redick heute Nacht 7-mal von Downtown abgefeuert, nur einen getroffen. Robert Covington nimmt 2 Würfe weniger, trifft aber eben auch genauso wenig. Also ja, mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Die 76ers müssen jetzt halt zu den Celtics, müssen dort ja hoffen, dass sie Joel Embiid und Ben Simmons weiter gut in diese Serie reinbringen. Am Ende Joel Embiid 15 Punkte, 13 Rebounds, Double-Double für ihn, auch ein Double-Double für Ben Simmons, 19 Punkte, 13 Rebounds, Topscorer Dario Saric. Das muss halt weiter laufen. Sie müssen hoffen, dass sie trotz guter Defense der Boston Celtics irgendwie ihre Dominanz am Brett ausspielen können und dass vielleicht irgendwann der Dreier wieder hilft oder wieder fällt vielmehr. Und bei den Boston Celtics, naja, dann müssen sie halt hoffen, dass die Schiedsrichter nicht so kleinlich pfeifen, um es mal ganz salopp zu sagen. Denn es war schon wirklich auffällig, wie sehr das Spiel der Celtics beeinflusst hat. Insgesamt hatten sie ja in den 3 Partien vorher, ich glaube, 57 Fouls nur begangen. Und jetzt waren es nach 2 Vierteln dieses Mal schon 14. Also das ist schon irgendwie heftig. Am Ende waren es derer dann 15. Nicht 15 Turnover, waren es 28. Also fast halb so viele Fouls wie in 3 Spielen vorher insgesamt. Und das hat ihnen schon so ein bisschen den Zahn gezogen, weil sie dann eben nicht so zu Werke gehen konnten, wie sie das wollten. Und ja, sonst wäre das vielleicht auch ein bisschen anders ausgegangen. Denn dass es so eine Offenheit mal auch geben wird, wie die zum Beispiel Jaylen Brown heute Nacht erlebt hat, das ist völlig normal. Das ist von diesem jungen Team so zu erwarten gewesen, ist auch nicht weiter schlimm. Aber zu Hause TD Garden, da ja, wird, denke ich, den 76 ist auch wieder so ein bisschen anders angesichts dessen, wie eben die ersten beiden Spiele verlaufen sind. Und ja, die Washington Wizards, die haben es ja auch am eigenen Leib erfahren. Die sind ein erfahrenes Team und haben da trotzdem wenig zu lachen gehabt, wenn es nach Boston ging.
Also es gibt keinen Weg zurück mehr für die Sixers.
Ja, es fällt mir schwer daran zu glauben, wenn ich ehrlich bin. Aber man soll ja nie sagen, wenn jetzt Joel Embiid auf einmal beschließt, 45 Punkte pro Spiel zu machen, ändere ich meine Meinung vielleicht wieder.
Ja, wir werden es sehen in den nächsten Tagen, wenn es dann zu Spiel 5 wieder nach Boston geht. Das war Felix Anrein, unser Moderator unseres NBA Talks Triple-Double mit der Zusammenfassung seiner beiden Spiele. Wir können uns darauf verlassen, die Cleveland Cavaliers mit LeBron James, die sind schon richtig, richtig gut. Vielen Dank,
Felix. Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.